Der FCK hat einen Klassenerhalt geschafft und er sollte Grußkarten verschicken. Darum geht's gleich bei Lauter, dem Rheinpfalz-Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julian, Redakteur im Sport bei der Rheinpfalz. Bei mir ist einer unserer beiden FCK-Reporter, Marek Nepomucki. Servus, Marek.
Hallo, lieber Julian.
Ja, Marek. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Die Abstiegsangst ist zumindest für diese Saison passé. Der FCK bleibt drin. Man muss jetzt aber auch sagen, wie schon im Intro angekündigt, ohne wirklich eigenes zu tun am Schluss.
Es passt zu dieser Saison. Der FCK hat den Klassenverbleib geschafft auf Drang der Schützenhilfe von Braunschweig. Nach der Leistung am Samstag in Berlin war er sehr mau. Leider überraschend, weil sie haben ja gegen Magdeburg und Kiel klasse gespielt. Hätte ich so meine Zweifel gehabt, ob das Abstiegsendspiel oder der Klassenverbleib-Endspiel gegen Braunschweig, wenn es wirklich drauf angekommen wäre, der FCK mit dieser Performance in Berlin es gepackt hätte. So aber munter putzen, Schwamm drüber, sie sind drin, alles gut.
Man muss natürlich jetzt fairerweise auch sagen, der FCK hat es nicht sein Alleinstellungsmerkmal darin, dass es für ihn diese Saison nicht lief. Denn bei Wiesbaden und bei Rostock lief es eben noch schlechter und noch viel, viel schlechter bei Osnabrück. Deswegen, ja, wollen wir das jetzt auch nicht kleiner reden, als es ist. Aber man muss schon sagen, man selbst hat gegen Berlin, ist in der eigenen Hand, verliert dann relativ deutlich mit 3-1 im Olympiastadion, wo man dann in 2 Wochen wieder sind. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Umgekehrt, Wiesbaden und Rostock machen es nicht besser.
Ja, also der Thomas Heng war ja nach der 1-3-Niederlage in Berlin sehr erzürnt. Der ist da richtig verärgert nach dem Spiel über den Platz geschritten und hat dann mit Oliver Schäfer, dem Fitnesstrainer, und dann Erich Huber, einem Fanbetreuer, wild gestikulierend diskutiert. Er sagt mir am Sonntag, ich durfte mit ihm kurz telefonieren, nachdem klar war, dass der FCK Zweitligist bleibt, hat er gesagt, er war völlig sauer, dass die Mannschaft dieses Spiel so abgeschenkt hat. Und wenn man den ersten Matchball hat, will man den auch selber verwandeln. Und das zeigt im Endeffekt den Ehrgeiz, das Anspruchsdenken von Thomas Heng, was ich völlig nachvollziehen kann. Stellt aber auch die Frage, warum hat die Mannschaft nicht so gedacht? Warum haben sie nach dem 1-1 so, sorry, kapitale Kindergartenfehler bei dem Einwurf gemacht, die dürfen nicht passieren. Und wenn du das in der Hand hast und kannst dort einen Matchball verwandeln, gegen eine Mannschaft, bei der es um gar nichts mehr geht, wo die Luft raus war, du die als Laudern aber selbst wieder aufbaust, ja, dann kann ich diesen Ärger und diesen Frust verstehen.
Zumal man bei Hertha jetzt auch sagen muss, das Team, das kann man schlagen, das hat die Mannschaft gezeigt im Pokal. Gut, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, jetzt haben wir hier wieder, ja, jetzt, wir müssen mal so einen Phrasenschwein anschaffen, aber die Mannschaft ist durchaus schlagbar, aber du hast recht, du hast einen Einwurf angesprochen, da wurden die ja komplett überrumpelt. Da war der Ball gedanklich noch im Aus, lag er schon im Netz.
Ja, auch aus 3-1. Ja, tut mir jetzt leid für Jan Elvedi, der eigentlich sonst in den letzten Wochen gute Leistung gebracht hat. Das ist ein Kampftyp, der erfüllt seine Aufgabe und das war ein katastrophaler Fehlpass. Gut, war ein bisschen Glück dabei, dass der Reza noch den Tobias Raschel tunnelt und ein klasse Schuss. Aber das ist dann symptomatisch. Ja? Es ist 2-1, ein blöder Fehler, es ist 3-1, ein Fehlpass. Es hat an diesem Samstag eigentlich alles zueinander.
Und das 1-0 ein Foulelfmeter.
Der war aber berechtigt.
Der war mehr als nur berechtigt.
Aber ich meine, das war ja auch noch überfällig, wenn du ja siehst, dass sie den Ball dann nicht rauskriegen. Es war ja ein Gestocher und dann war das klar, dass der dann...
Jetzt 4 Punkte Vorsprung bei noch einem Spiel auf Rang 16. Das heißt, wie gesagt, der Abstieg ist abgewendet. Das wird nicht mehr passieren dieses Jahr. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die Frage, ob man ja gegen Braunschweig 14. oder 15. wird.
Ja, das ist ganz wichtig, weil der 14. Tabellenplatz berechtigt den FCK, in den Lostopf für Bundesliga, Zweitliga zu kommen, zur Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal kommende Saison. Wenn du 15. wirst, bist du im sogenannten Amateurtopf und da blühen da gleich in der ersten Runde Kaliber wie Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund und dem willst du aus dem Weg gehen. Also das ist das Minimalziel, was auch Thomas Heng sagte, das will er erreichen, es ist die Mannschaft sich schuldig, dem Verein schuldig, aber auch generell das letzte Heimspiel zu Hause, wahrscheinlich vor ausverkauftem Haus, da kann man sich am besten nur mit einem Sieg verabschieden und gerade eben nochmal dieses kleine Minimalziel Braunschweig überholen, vielleicht sogar auch Magdeburg, wenn die verlieren das letzte Spiel, Ich glaube, gegen Düsseldorf spielen die so. Gut, Düsseldorf geht es jetzt um nichts mehr, die sind Dritter, aber die wollen auch mit dem Sieg aus der Saison gehen, um mit einem positiven Gefühl in die Relegationsspiele zu starten. Daher, der FCK, das ist für mich kein Freundschaftsspiel am Sonntag, sondern eine gewisse Pflichtaufgabe, eben diesen 14. Platz zu holen.
Eben gegen den direkten Konkurrenten Braunschweig, die aktuell den 14. noch belegen. Du hast gesagt, für den 13. Platz, gut, das wäre dann wirklich irrelevant, ob 13. oder 14., das ist dann egal. Aber da müsste Magdeburg eben entsprechend mitspielen und gegen Düsseldorf verlieren. Das wollen die bestimmt auch nicht. Also die werden da auch schon was dagegen haben. Ja, du warst in Berlin. Wie hast du denn die Stimmung wahrgenommen? Die beiden Fans, war es schon ein bisschen gelöst? War es schon ein bisschen Richtung Pokalfinale?
Ich weiß nicht, aber es waren sehr viele, geschätzt, gefühlt 5.000 bis 6.000. Du hast in der Stadt immer wieder Fans und Leute mit roten FCK-Utensilien gesehen und Emotionalien. Es war eine gelöste Stimmung, es war tolles Wetter, die Stimmung im Stadion war klasse, muss man auch sagen, dass die Hertha-Fans echt da richtig gut Stimmung gemacht haben, auch die Lautern-Fans auch. Also du hast die da gesehen, gehört mit 6.000 im Block. Und es war gelöst. Also ich glaube, die wären noch ein bisschen fröhlicher gewesen und noch mehr in Feierlaune, als wenn jetzt der Lautern gewonnen hätte. Aber es gab viele Fans, die das Wochenende oder dieses Auswärtsspiel als sogenannten Ausflug genutzt haben. Und die sind manche schon am Donnerstag und am Mittwoch angereist, haben dann die Hauptstadt besucht und dann zum krönenden Abschluss leider halt dieses Spiel. Aber die haben es dann einfach mitgenommen, so ein Wochenende. Und du siehst am Olympiastadion und drumherum, gab es schon Aufbauten an dieser Kurve mit dem Tor, mit der Öffnung. Da hat schon der DFB angefangen, ganz viele Zelte aufzubauen. Da steht dann schon groß DFB-Pokalfinale. Du hast das Kaiserslautern-Wappen gesehen, auf der anderen Seite das Leverkusener-Wappen. Also da kommt schon so ein bisschen Pokalfinale-Gefühl auf, ja, auf alle Fälle.
Also Berlin bereitet sich so langsam vor. Du hast eben das Marathon-Tor am Olympiastadion. Das ist ja zu einer Seite geöffnet, eben weil der, als es gebaut wurde, in den 30er Jahren der Marathon eingelaufen ist ins Stadion. Berlin bereitet sich so ein bisschen vor. Bei den FCK-Fans wiederum, hast gesagt, Stimmung zwar gelöst, aber ich denke, die Party wäre größer gewesen, wenn schon am Samstag klar gewesen wäre, okay, wir bleiben drin und man nicht erst das Spiel Braunschweig gegen Wiesbaden am Sonntag hätte abwarten müssen.
Absolut. Willst doch mit einem Sieg, wenn du da schon hinfährst und wie gesagt nochmal, wenn du den Matchball hast und den verwandeln kannst, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, aus der eigenen Kraft diesen Ligaverbleib geschafft zu haben, als dann sonntags in der Kabine zu sitzen, vor dem Funkleiter die Mannschaft dann am Sonntag dazu verdonnert, nach dem Training, das extra verlegt wurde von 11 auf 12 Uhr, dann danach gemeinsam zu schauen. Das haben sie auch getan. Und ja, wenn du dann ein bisschen abhängig bist vom Gegner, natürlich am Ende zählt nur noch der Ligaverbleib, aber es ist trotzdem ein anderes Gefühl, wenn du am Samstag auf dem Platz stehst, feierst mit den Fans dieses rettende Ziel, als dann vom Platz zu gehen und zu sagen, ah Mist, jetzt haben wir entweder am Sonntag ein Endspiel oder wir haben es morgen.
Jetzt, man könnte jetzt auch sagen, okay, die Saison ist hiermit abgeschlossen, die Ligasaison, aber wie gesagt, wir haben ja eben schon erklärt, es geht tatsächlich noch um was, ja gut, Pokal, erste Runde, ja, und Heimrecht, dann in weiteren Runden, das hat man ja als Amateur dann gegen die Teams aus dem ersten Lostopf. Aber man könnte jetzt theoretisch sagen, okay, wir könnten jetzt hier schon ein Fazit ziehen für die Rückrunde. Würde ich zumindest mal ganz kurz klein machen. Für die ganze Saison würde ich es dann machen, wenn dann das Pokalfinale rum ist. Ja, aber die Rückrunde, ich finde es irgendwie, die letzten paar Spiele waren irgendwie symptomatisch. Man hat so ein paar Spiele gehabt, jetzt gegen Hertha, wo es ein bisschen, wo es schon schwierig war, sich das anzuschauen. Aber es waren auch wieder so ein paar Dinger dabei, die Hoffnung gemacht haben, wie jetzt die Spiele davor.
Es ist halt, du hast die zwei Gesichter des FCK gesehen. Du hast das Spiel gegen in Kiel gesehen, das Spiel gegen Magdeburg. Du hattest in der Hinrunde den 3:1 gegen Hannover gesehen. Das Spiel in Düsseldorf, die erste Halbzeit, ein 3:0. Die Düsseldorf an die Wand gespielt, auch im Rückspiel. Bis zur 70. Minute war der FCK klar besser als Düsseldorf. Das zeigt im Endeffekt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Und dann kommen so Spiele wie Hertha zu Hause verloren, Paderborn, zweite Halbzeit, sehr schlecht. Jetzt in Berlin, in Braunschweig, als du schon 1:0 geführt hast und dann noch 2:1 verlierst. Das sind dann so diese Schwankungen, die diese Mannschaft hat. Und die sollten in der kommenden Runde abgestellt werden. Und vor allen Dingen sollte man jetzt darauf achten, dass man den Kader so zusammenstellt, dass er Charakter hat. Thomas Heng, den Satz fand ich richtig, den unterstreiche ich, als er zu uns sagte, ihm sind zu viele Egos in der Mannschaft, zu viel ich und nicht Team. Und darauf sollten sie jetzt achten, bei der Kaderzusammenstellung so ein Team zusammenzustellen, das als Team funktioniert, das stressresistente Spieler hat, die auch mit Druck umgehen können, aber die dann den Druck positiv ausstrahlen und auf die Mannschaft übertragen, die dann als Mannschaft agiert und nicht als 11 Einzelkönner, die dann auf dem Platz stehen und versuchen dann irgendwie das Spiel über die Zeit zu bringen.
Durch den Klassenerhalt kann natürlich jetzt auch im Kader geplant werden. Es gibt ja auch schon die erste Entscheidung, die würde ich gerade nochmal hinten anstellen. Die Fans vom FCK werden es bestimmt schon mitbekommen haben. Bei uns auf der Webseite, aber auch anderswo wurde es natürlich schon bekannt, dass Filip Kalouc bleibt. Aber wie gesagt, das stelle ich mir noch kurz hinten an. Also die Rückrunde, man kann schon sagen, Klassenerhalt, okay, gut. Aber es bleibt so ein bisschen das bittere Gefühl, dass da mehr drin gewesen wäre. Auch weil die anderen Teams nach oben hin jetzt auch nicht so weggaloppiert sind. Mit mal Kiel und St. Pauli, die ja beide aufsteigen, über weite Teile der Saison ausgenommen. Aber sonst war das ja alles relativ kompakt. Und wie gesagt, also so ein leichtes Gefühl mit, da wäre noch mehr möglich gewesen. Das bleibt schon, finde ich.
Ich weiß nicht, ich denke halt, die Tabelle lügt nicht. Die Saison ist es, also dieser Tabellenplatz ist das Spiegelbild der Saison. Der FCK hatte es in der eigenen Hand, eine bessere Platzierung zu erreichen, zu erzielen, hat es aber in den vielen Momenten nicht geschafft. Klar, man kann jetzt sagen, die zweite Saison ist immer die schwierige, dieser geflügelte Spruch, den gibt es ja. Wobei ich den nicht ganz unterstreichen würde, weil mit dem Anspruch, mit dem der FCK in diese Saison gegangen ist, und es war nicht Platz 14, 15, 16, sondern es war ein Platz zwischen 6 und 12, den man hat erreichen wollen, dann mit diesem Kader. Du hast einen Europapokalsieger mit Touré, du hast einen Unterschiedsspieler, den viele Trainer betitelt haben, mit einem Ragnar Ache, du hast einen wunderbaren Torhüter, einen Julian Kral, du hast einen Filip Kalouc, der stark spielt, einen Jean Zimmer mit Bundesliga-Erfahrung, du hattest einen Puchacz, polnischer Nationalspieler, EM-Teilnehmer. Also du hast von den Einzelspielern sehr viel Qualität. Boris Tomjak, Marlon Ritter, also wir könnten da weiter aufzählen. Und dann, muss ich sagen, ist dieses Abschneiden zu dürftig. Wenn du so Qualität in der Mannschaft hast und es nicht geschafft hast, aus dieser Qualität eine Einheit zu formen, dann ist diese Platzierung, die jetzt da ist, in meinen Augen völlig gerechtfertigt.
Absolut. Aber jetzt, wie gesagt, Klassenerhalt ist geschafft, auch wenn mit freundlicher Mithilfe von der Konkurrenz. Jetzt kann sich der FCK endlich auf das Spiel freuen, das ja tatsächlich, jetzt mal die Relegation ausgenommen, in die dritte Liga vor 2 Jahren, das größte Spiel seit 20 Jahren ist. Nämlich der FCK steht am 25. Mai im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen.
Und das ist ja, habt ihr schon mit Michael drüber gesprochen, das ist ein Riesenerfolg, auch mit Stefan Kunz in dem Podcast. Es ist, wie du schon sagst, in den letzten 20 Jahren das Spiel der Spiele. Da gab es auch gestern schon den ersten Aufgalopp. Eine Delegation vom FCK mit Thomas Heng, Kapitän Jean Zimmer und der Pokalbotschafter Gary Ehrmann, die waren in Berlin. Da gab es diese sogenannte Pokalübergabe und ein kleines Warm-up im Roten Rathaus im Ballsaal. Auch von Leverkusen waren die Vertreter da mit Lukas Radetzky als Kapitän, Michael Ballack, Ex-FCKler als Botschafter und Fernando Caro als Geschäftsführer. Da hast du schon gesehen, was das für ein Fokus ist. Es wurde live übertragen, die zwei Mannschaften kommen dahin. Die ganze Welt wird am 25. Mai vor 75.000 Zuschauern im Olympiastadion zuschauen. Das ist das Spiel der Spiele für viele Fußballer. Das ist das letzte Saisonspiel, das reguläre. Wenn man mal die Relegation raus, ist ja für die anderen noch eine Verlängerung, aber es ist der Saisonabschluss, der Höhepunkt und da guckt jeder drauf und da stehst du als Profi im Finale. Es ist sensationell und Gary hat es gesagt, es kommt jetzt darauf an, in diesem Spiel bis an die Grenzen zu gehen und vielleicht sogar drüber hinaus, um sich am Ende nicht vorwerfen zu lassen, dass du nicht alles gegeben hast. Die Chance ist minimal, hat auch Stefan Kunz zu Recht gesagt. Also das ist 1:99. Aber man muss dran glauben, vielleicht ist es wirklich dieses 10. Spiel, das dann endlich passiert. Ich kann mir es nicht vorstellen, weil Leverkusen will 3 Titel gewinnen. Es wäre 53 Spiele ohne Niederlage. Das wäre in Europa, gab es noch nie, dass eine Mannschaft 3 Titel gewinnt, ohne ein Spiel zu verlieren. Und das wollen die, das werden die auch holen. Also da sind die so fokussiert drauf. Schau dir die Mannschaft an am letzten Samstag, am Sonntag in Bochum. Da hat eine Leverkusen eine B11 gespielt und die haben die Bochumer auseinandergenommen. Selbst die B11 hat einen Bundesligisten an die Wand gespielt und dann kommt dann der FCK.
Stefan Kunz hast du eben angesprochen, ja, der hat auch das angesprochen, hat ein bisschen erzählt über Jonathan Tah, den er ja aus der U21 kennt, hörenswerte Folge, muss ich natürlich jetzt sagen, als Host dieses Podcasts, die letzte Folge Stefan Kunz. Aber noch kleine interessante Randnotiz. Kunz, 1990, Pokalsieger mit dem FCK. Eine vergleichbare Saison, wenn auch in der Bundesliga. Abstiegskampf lange unten drin gewesen, dann am Schluss knapp gerettet. Und eben im Pokal als Außenseiter, wenn auch nicht so krass wie dieses Mal, dann den Pokal geholt. Ja, aber du hast eben auch schon gesagt, gegen Bayer Leverkusen. Diese Saison mit dieser Mannschaft, deutscher Meister jetzt schon, Europa-League-Finale, bislang in allen Wettbewerben unbesiegt, treffen gern in den letzten zwei Minuten der Nachspielzeit, in der 97. Minute, wie oft hat man da jetzt schon gesehen, ah ja, Leverkusen geht mit einem Rückstand in die Nachspielzeit und geht dann als Sieger oder als Unentschieden, mit einem Unentschieden raus?
Ja, nochmal, alles andere als ein Leverkusener Sieg wäre eine Sensation, eine Überraschung und es ist nur eine Frage der Höhe in meinen Augen. Ob Leverkusen es durchzieht bis zum Schluss und volle Kanne spielt, dann befürchte ich ein Debakel für Lautern. Oder haben sie Mitleid und sagen nach dem 3-0, okay, jetzt ist in Ordnung, sind wir sicher durch, wir lassen es ausklingen. Aber wie gesagt, ich würde es mir wünschen für Lautern, klar, aber die Chancen sind so minimal. Ich glaube nicht dran.
Ja, es bleibt bei einer extrem krassen Außenseiterchance und selbst die ist nur theoretisch. Jetzt Personalfragen. Die Liga ist gehalten, der Kader, die Kaderplanung für die kommende Saison läuft an. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, Philipp Kalotsch bleibt beim FCK. Da wird sich jetzt in den kommenden Tagen einiges tun und in Wochen.
Ja, das ist ein super Personal hier, Philipp Kalotsch. Friedhelm Funkel hat ja schon gesagt, das ist der typische Betze-Spieler. Der verkörpert einfach diese Tugenden. Rennen, kämpfen, hat sich auch super integriert in der kurzen Zeit, kommuniziert schon sehr viel auf dem Platz und das war der einzig richtige Zug vom FCK, die Kaufoptionen zu ziehen und ihn zu verpflichten. Ich hoffe natürlich, dass sie ihn auch behalten, weil wie man so hört, gibt es schon einige Anfragen. Man könnte ihn jetzt mit Gewinn, guten Gewinn verkaufen. Gut, da stehst du natürlich in der Zwickmühle. Nimmst du so einen Spieler, verkaufst ihn für gutes Geld und holst dafür einen anderen oder behältst du ihn und baust um ihn eine Mannschaft auf? Ich persönlich würde ihn behalten. Weil du hast in Julian Kral einen guten Torhüter, du hast in der Abwehr mit Boris Tomjak einen Abwehrchef, sofern er bleibt. Bei dem sind ja auch schon einige Anfragen beim FCK eingegangen, die sehr lukrativ für ihn sind. Dann hättest du Kral, Tomjak, Kalotsch im Mittelfeld, vorne dran Ritter. Das wäre schon eine Achse, auf die du dann auf lange Sicht drumherum eine gute Mannschaft bauen, zusammenstellen könntest.
Ragnar Ache hast du eben nicht genannt?
Ja, weil ich nicht glaube, dass er bleibt. Es ist ein wunderbarer Stürmer, der sogenannte Unterschiedsstürmer kann er schon darstellen, aber du hast die letzten Spiele gesehen. Entweder ist er angeschlagen, weil es war leider nur ein Schatten seiner selbst. Das, was er kann und was er zu spielen, zu leisten vermag, das war in den letzten Spielen kaum noch zu sehen. Da ist die Frage, ist er wirklich angeschlagen? Er stellt sich in Dienst der Mannschaft, finde ich das super. Wenn er aber nicht angeschlagen ist und dann da vorne steht und so eine Leistung bringt, finde ich es schon ein bisschen bedenklich. Man hört auch, dass es viele Anfragen gibt und dass die schon zum Teil ganz in Ordnung sind. Das muss jetzt der FCK entscheiden. Behältst du einen Spieler, weil er hat ja noch Vertrag, offenbar noch zwei Jahre, und sagst ihm, hier, das ist unser Fahrplan für die nächsten zwei Jahre, du bist dabei. Wenn er aber unzufrieden ist, du hast einen unzufriedenen Spieler am Kader, ist immer die Frage, was machst du damit?
Auch bei Ragnar Ache wäre natürlich jetzt wieder eine Ablöse für den FCK drin. Wir hatten vor zwei Folgen mit Michael Wilkening, habe ich drüber gesprochen, dass Ragnar Ache nach Rheinpfalz Informationen keinen Vertrag für die dritte Liga gehabt hätte. Das heißt, er wäre beim Abstieg ablösefrei zu haben gewesen. Jetzt wird wahrscheinlich ein Millionenzümmchen, gehe ich mal davon aus, wenn es einen Transfer geben sollte, in die Pfalz fließen. Bei Philipp Kalotsch liegt die spekulierte Ablösesumme so ein bisschen unter 500.000 Euro,
wenn ich es richtig verstehe. 500.000 ist die Kaufoption, ja.
Und auf transfermarkt.de habe ich jetzt die Tage irgendwann, ich weiß nicht mal, ob es aktuell ist, was gelesen von 800.000. Also da wird tatsächlich der Marktwert hat mittlerweile ein bisschen zugelegt. Man muss auch sagen, der hat beim FCK nicht schlecht gespielt. Ich habe auch von einigen FCK-Fans immer wieder mal so einen Subtext rausgehört. Philipp Kalotsch, guter Transfer.
Ja, ist er. Aber du hast vorhin einen Satz gesagt, wenn der FCK abgestiegen wäre, hättest du nicht nur Ache verloren, es wären viele andere Spieler weg gewesen, weil sie keine Verträge gehabt hätten, und das wäre eine extreme Kapitalvernichtung gewesen. Diese Spieler mit ihren Marktwerten sind das Kapital dieses Vereins, und deswegen können sie einen riesen Haken dran machen, dass sie drin geblieben sind, weil jetzt, wenn sie gehen, dann sind es halt die Vertragslosen, die gehen, wo keine Ablöse fließt, aber wenn die Spieler gehen wollen, die einen Vertrag haben, da ist eben eine Ablöse fällig, und das bringt dem FCK Geld. Die Gegenfrage ist natürlich nur, findest du einen adäquaten Ersatz für diesen Preis? Findest du, wenn du jetzt Ache abgeben solltest, für diese Summe, die du einnimmst, geeigneten Nachfolger? Und das ist schwierig. Von daher bist du immer dieser Zwickmühle, was tust du? Behältst du ihn? Baust mit ihm die Mannschaft für die Zukunft auf oder gibst du ihn ab für eine gute Ablöse und musst dann einen anderen suchen, wo du nicht weißt, schlägt er so ein wie der Ragnar bei in guten Zeiten. Das ist die Zwickmühle, in die Thomas Heng steckt.
Man muss auch natürlich sagen, der FCK hat jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon bewiesen, dass sie Spieler weiterentwickeln können. Ich nenne jetzt hier mal Julian Nihus, der ja von Borussia Mönchengladbach 2 kam, oder Boris Tomjak, der von Fortuna Düsseldorf 2 kam, und beide haben sich zu sehr, sehr guten Zweitligaspielern entwickelt. Julian Nihus, der wechselt ja sogar im Sommer, ablösefrei, weil der Vertrag endet, aber er wechselt nach Heidenheim in die Bundesliga, also ein deutlicher Aufstieg.
Ja, total. Es kann auch sein, dass sein bester Buddy aus der Mannschaft auch hinkommt. Boris Tomjak, wie man hört, ist auch Heidenheim dran. Können sie beide im Doppelpack hingehen, aber Boris Tomjak wäre eben eine Ablöse fällig. Da muss man halt mal gucken. Aber es sind nicht nur diese Spieler, die gekommen sind von extern. Der FCK hat auch im eigenen Lager gute Mika Haas. Der soll jetzt nächste Saison hochgezogen werden auf der linken Außenbahn. Leider, finde ich, haben sie einen Fehler gemacht. Sie haben aus den Amateuren den Kollmann, den Stürmer, der geht jetzt nach Homburg. Der ist 1,90 groß, ein talentierter, guter Spieler. Den haben sie nicht gehalten. Das kann ich nicht verstehen. Nachwuchsstürmer, die wachsen nicht en masse auf den Bäumen. Da hätte ich versucht, den mal vielleicht ein bisschen früher einzubauen, ins Training mitzunehmen und ins Trainingslager vielleicht auch in die Türkei im Winter, um denen eine Perspektive zu zeigen. Aber wahrscheinlich, die sind ja intern immer im Austausch, wird es einen Grund gegeben haben, warum er jetzt erstmal nach Homburg geht.
Gut, die Transferphase läuft jetzt erst an. Was wir jetzt hier natürlich jetzt sagen, sind alles Spekulationen. Das ist, ja, ist naturgemäß, glaube ich, aber bei den Fans auch nicht anders. Am Anfang der Transferperiode, da träumt man vielleicht schon von dem einen oder anderen. Gut, offiziell öffnet das Fenster ja natürlich erst im Juli, aber jetzt mit Saisonende geht es natürlich los, diese Diskussion, auch auf dem Trainerstuhl.
Ja, die Foren sind voll. Ja, jetzt schreiben sich die Leute fingerwund, wer soll kommen, wer soll gehen. Aber ich denke, dass das der Thomas Heng und Enis Hayri, sofern er denn über die Saison hinaus bleiben darf, dass die das schon wuppen werden und managen werden. Die haben ja mit Olaf Marschall als Chef-Scout, der wirklich jedes Wochenende unterwegs ist und Spieler beobachtet und dann die Daten mitbringt. Die werden da schon ihren Kandidatenkreis haben. Aber du hast es angesprochen, das Entscheidendste ist in meinen Augen die Trainerpersonalie. Weil wenn du Spieler holen willst, wird doch da jeder Spieler fragen, wer ist denn bei euch nächste Saison Trainer? Und dann musst du ja als Vereinsführung sagen, wir haben Trainer XY, und dann weiß der Spieler, wer es ist, welche Ausrichtung der Trainer spielen möchte. Und das ist für mich momentan die entscheidendste Personalie. Wer kommt? Und dann hast du den Trainer, den Chefcoach, der auch vielleicht schon signalisiert mit dieser Personalie der Vereine, welche Richtung es geht. Und dann wird die Mannschaft aufgebaut, auch in Zusammenarbeit mit dem Trainer. Das ist mein Verständnis. Hoffe ich, dass die das so machen.
Noch sitzt beim FCK Friedhelm Funkel auf dem Trainerstuhl. Der kam ja im Winter für Dimitrios Kamotsis mit der klaren Aufgabe, den FCK zu retten. Hat er geschafft. Aber eben mit dem Zusatz, bis Saisonende nicht weiter. Zwischendurch war immer wieder mal laut geworden, er könnte sich doch vorstellen, weiterzumachen. Aber wie es so schön heißt in der Pfalz, nichts Genaues weiß man nicht.
Also erstmal gönne ich es dem Friedhelm Funkel, dass er das geschafft hat, mit seiner unerschütterlichen Zuversicht, mit seiner Ruhe, die er da ausstrahlt. Er hat immer dran geglaubt und jetzt hat er es wirklich geschafft. Also er hat schon Legendenstatus, eine fast schier aussichtslose Situation so zu lösen. Klar, auch wenn es, wie gesagt, Schützenhilfe war, was wir vorhin gesagt haben, aber es ist egal, sie sind drin geblieben, er hat es realisiert. So, und jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht's weiter? Er hat nach dem Spiel in Berlin schon 2 bemerkenswerte Sätze geäußert, die vielsagend sind. Auf der Pressekonferenz sagte er, dass sich Berlin und Kaiserslautern nochmal sehen werden nächste Saison, ist er sich zuversichtlich, aber vielleicht nicht mit diesen beiden Trainern, die gerade auf dem Podium sitzen. Nach der offiziellen Pressekonferenz kommen viele Trainer nochmal in so eine kleine Runde, Journalistenrunde, von denen die mit zu den Auswärtsspielen fahren. Da waren drei Leute aus Kaiserslautern dabei und dann sagte er uns nochmal, er hat für sich schon eine Entscheidung gefällt, die er aber nicht der Öffentlichkeit bekannt geben will. Da kannst du jetzt natürlich drüber spekulieren. Ja, er hat für sich entschieden, dass er gerne weitermachen würde oder nein. Er hat entschieden, dass er gehen wird. Abends im SWR Sport in der Sendung hat er gesagt, es gab noch keine Gespräche, die sollen jetzt diese Woche mal stattfinden. Dann werden wir sehen, ob sie stattgefunden haben. Aber selbst wenn er bleiben möchte, ist ja noch nicht gesagt, dass er bleibt, weil sein Vertrag endet ja nach Saisonende. Das heißt, er hat den Wunsch, gerne weiterzuführen und dann liegt der Ball beim FCK. Wollen sie mit Friedhelm Funkel verlängern? Dann muss Thomas Heng die Entscheidung fällen. Ja, gehen wir mit ihm in die Runde oder nein, gehen wir nicht mit ihm in die Runde. Also selbst wenn Friedhelm Funkel für sich sagt, ja, kann ich mir vorstellen, ist es immer noch kein Faktum.
Und sollte Friedhelm Funkel dann wirklich den Posten räumen? Eine Heißpersonale, die im Winter diskutiert wurde, sage ich mal, die ist jetzt auf Jobsuche.
Ja, du meinst den Herrn Wimmer aus Austria Wien bestimmt. Ja, der war ja schon genannt worden, nachdem Schuster entlassen wurde oder wegen dem wahrscheinlich Schuster entlassen wurde. Das war ja damals schon ein bisschen kurios gelaufen. Das sickerte durch. Die Kollegen vom Kicker hatten das erfahren und das geschrieben. Und daraufhin hat sich der FCK nicht zu Dirk Schuster bekannt, sondern ihn dann entlassen. Wem aber nicht bekommen, da hat er, glaube ich, an den Vertrag verlängert und die, was man so hört, war die Ablöse zu hoch, die Austria Wien wollte, also ging es nicht. Dann kam Gramozis, klar, der ist auf dem Markt, aber wir können jetzt ganz viel spekulieren, es sind noch viele andere Trainer auf dem Markt. Du hast einen Michael Schiele, der schon sehr oft auf dem Betzenberg gesehen wurde, auch vor ein paar Wochen beim öffentlichen Training, was man so hört, war auch schon mehrmals in Kaiserslautern. Die Berater seien angeblich im Austausch. Jetzt habe ich gehört, dass Tim Walter, der Ex-Trainer von Hamburg, genannt wird, dass er im Beirat der Name fiel. Also da werden jetzt in den nächsten Wochen ganz viele Kandidaten durch Kaiserslautern die Region geistern. Und am Ende wird es wahrscheinlich sowieso ein ganz anderer, wie der Thomas Hengen aus dem Hut zaubern wird.
Ich habe die Personale Wimmer jetzt nur in den Raum geschmissen, weil ich als erstes daran denken musste, als ich die Mitteilung gelesen habe, dass er bei Austria Wien eben freigestellt wurde. Es gab ja auch da im Winter eine sehr bemerkenswerte Pressekonferenz bei der Austria vor einem Heimspiel, wo auf einem Journalisten gefragt wurde, ob es denn schon Anrufe aus der Pfalz gegeben habe. Danach gab es erstmal betretene Stille und dann sofort ein heftiges Widersprechen des Ganzen. Fand ich zu dem Zeitpunkt relativ amüsant, muss ich sagen.
Ja gut, die Dementis sind Standard.
Ja gut, das ist ja immer so, dass es so ein bisschen vage gehalten wird, was da jetzt genau los ist. Marek, wir nähern uns am Ende unserer heutigen Sendung. Hast du noch was auf dem Zettel?
Den Teufel der Woche.
Den Teufel der Woche. Wen hast du denn?
Ja, ich hab zwei.
Oh.
Ja, wenn ich zwei nennen darf.
Ja, mach.
Ja, also zum einen Friedhelm Funkel, weil ich finde es klasse, dass er diese Mission positiv erfüllt hat und auch seine Art, für uns Journalisten reden wir ja oft mit Trainern und das ist ein so angenehmer Mensch. Es war wirklich ein tolles Arbeiten mit ihm und ihm gönne ich es sehr, sehr, sehr. Und für mich ist auch der Daniel Hanslik ein Teufel der Woche. Ein ganz angenehmer Spieler, der ja schon auf so einer genannten Streichliste stand, den der FCK abgeben wollte, der es jetzt aber allen bewiesen hat, mit dem man wunderbare Interviews führen kann, der über den Tellerrand des Fußballs hinausschaut. Und glaube ich auch in der Kabine ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist für die sogenannte Kaderhygiene, wie es der Thomas Heng immer sagt. Ja, also die beiden sind meine Teufel der Woche.
Daniel Hanslik hatte ich auch auf dem Zettel, tatsächlich. Das war mein Teufel der Woche. Es wird, schon mal hier, kleiner Spoiler für Saisonende, noch ein Teufel der Saison geben, wenn wir dann unser Saisonfazit ziehen nach dem Pokalfinale. Stichwort Pokalfinale. Das ist ja die nächste Woche, steht ganz im Zeichen dessen, da wird es auch 1 bis 2 Sonderfolgen geben, wahrscheinlich sogar 3. Also, ihr dürft euch auf was freuen.
Hast du schon die Koffer gepackt?
Mein Koffer ist noch nicht gepackt. Ich bin so jemand, ich mache es immer erst am Vorabend. Und du?
2 Tage vorher.
Nun gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Woche.
Vielen Dank, Julian, für die
Einladung. Wir sehen uns in Berlin, Marek.
Ja, freue ich mich schon drauf.
Ich mich auch. Und wir hören uns auch in Berlin dann wieder, weil wir melden uns natürlich auch, wie schon eben gesagt, vor und in Berlin melden.
Dann Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute, eine sonnige Woche und wir hören uns dann aus Berlin.
Bis denn.
Bis dann.
Abpfiff.